Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
4 Tage sind vorbei in Wimbledon und die Organisatoren haben es tatsächlich geschafft, dass wir wieder im Zeitplan sind. Die ersten 2 Tage waren ja relativ verregnet, sodass es gestern an Tag 3 einen sehr vollgepackten Spielplan gab und es gab einige Änderungen. Die Doppel werden zum Beispiel bei den Herren in den ersten beiden Runden über 2 Gewinnsätze gespielt. Und heute gab es das Match des Turniers bereits. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge hier auf meinsportpodcast.de mit unserem zweiten, Daily zu Wimbledon. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das waren wieder 2 wilde Tage, die wir jetzt zusammenfassen müssen.
Ja, und wir haben natürlich wirklich, wie du gerade schon sagst, das Match des Turniers. Mal gucken, ob es noch übertroffen wird. Wenn ja, dann haben wir schon einen richtigen Klassiker vor uns. Was wir da heute bei Kerber und Sasnovic, aber das ist ihre nächste Gegnerin, weil Kerber und Tsitsipas Tormo gesehen haben. Das war extrem beeindruckend.
Das war extrem beeindruckend und wir müssen natürlich mit den Frauen anfangen und wir müssen mit diesem Match anfangen zwischen Angelique Kerber und zwischen Sarah Tsitsipas Tormo. Sarah Tsitsipas Tormo hat ein richtig gutes Jahr in diesem Jahr. Sie hat schon viele gute Gegnerinnen besiegt und was sie irgendwie auch so ein bisschen zur Spezialität gemacht hat, sie ist die Spezialistin für ganz lange Dramen. Sie hat selber einen sehr, sehr langsamen Spielstil, also nicht das während sie spielt, sondern in Vorbereitung etc. Das ist relativ langsam bei ihr, ähnlich wie zum Beispiel bei Laura Siegemund. Aber das führt dann dazu, dass auch diese Matches dann immer so ein bisschen länger werden. Aber in diesem Fall tat es dem ganzen Spaß, den wir hatten, keinen Abbruch. Es fand auf dem Court 2 statt. Auf dem Court 2 hat Angelique Kerber schon einige memorable Matches gehabt. Unter anderem 2017 gegen Garbiñe Muguruza, das Achtelfinale, damals auch Match des Turniers. Oder 2019 gegen Lauren Davis, das sie damals in 3 Sätzen verlor. Am heutigen Tag gewann Angelique Kerber in 3 Sätzen mit 7:5, 5:7 und 6:4. Und das nackte Ergebnis, das lässt diesem ganzen Spiel überhaupt keinen Spielraum, beziehungsweise das wird dem gar nicht gerecht. Der erste Satz ging mit 7:5 an Angelique Kerber, es war bis 5:5 ausgeglichen und dann konnte Angelique Kerber einen Break holen und dann zum 7:5 ausservieren. Im zweiten Satz hatte sie schon Matchball bei 5:4, musste das Break hinnehmen und musste dann den zweiten Satz, mit 5:7 abgeben. Da hatte ich dann schon gedacht, vielleicht wird das heute nichts, weil Kerber, wenn sie mal in so einem Match war und den zweiten Satz verloren hat, dann ließ sie auch gerne mal den Kopf hängen. Heute ließ sie den Kopf nicht hängen, war immer voraus im dritten Satz und konnte dann auch mal 2-mal einen Break schaffen, um dann weiter nach vorn zu ziehen und dann führte sie 5:4 und konnte ihren eigenen Aufschlag ausservieren. Das ist eine ganz, ganz grobe Einteilung dessen, was da passiert ist. Aber was hat dieses Match so unglaublich speziell heute gemacht?
Ich glaube, eine Zahl fasst es gut zusammen. Und das war, dass die durchschnittliche Länge der Ballwechsel über 7 Schläge war. Und das sieht man selten. Also mir ist auch aus dem Kopf kein Match bekannt, in dem das so unbedingt war. Man sieht ab und an mal bei den French Open oder generell bei Sandplatzturnieren, vielleicht etwas, wo es so irgendwie 6 oder so ist. Und bei den meisten Matches dürfte es so um die 4 sein. Und das hört sich jetzt wie ein gradueller Unterschied an, ist aber ein riesiger Unterschied. Und den hat man heute gesehen. Denn jedes Ass, was dann ein Schlag ist oder Ass und Return-Winner, 2 Schläge muss ja erstmal ausgeglichen werden von einem Ballwechsel, der dann 14, 15 oder noch mehr Schläge hat. Und das war, was wir heute in diesem Match gesehen haben. Ganz viele lange Ballwechsel. Manch einer wird wahrscheinlich drauf geblickt haben und gesagt haben, ach, warum ist sie denn so passiv, die Angelique Kerber? Aber ich glaube, was das Match ausgezeichnet hat, war, dass beide in der Lage waren, ihre jeweilige Gegnerin in unangenehme Situationen zu bringen und so spielen zu lassen, wie sie es nicht unbedingt wollten. Und Kerber hat Mittel gefunden gegen das Spiel von Tsitsipas Tormo und andersrum eben auch. Und Tsitsipas Tormo hat am Ende Kerber dazu gezwungen, machst du jetzt gerade aus dem Kopf, aber es dürften 47 Winner gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, wann Kerber das letzte Mal so viele Winner geschlagen hat. Und dazu wurde sie von Tsuribis Tormo gezwungen. Und Kerber hat Tsuribis Tormo wirklich in unangenehme Situationen gebracht, wo sie immer wieder die Linie entlang verteidigen musste oder wo sie ans Netz kommen musste oder überhaupt generell eben in diesen Ballwechseln ja nicht nur bleiben musste, sondern auch eben mit der durchaus vorhandenen Variabilität von Kerber kämpfen musste. Also es war ein erstaunliches Match, was sich eben vor allem durch die Länge dieser Ballwechsel auszeichnete.
47 Winner, du hast es gesagt, 47 Unforced Errors auch von Kerber bei 30 Winnern und 32 Unforced Errors von Sarah Tsuribis-Tormo. Wir sagen immer, wenn Winner und Unforced Errors ungefähr gleich sind, dann erleben wir eigentlich ein gutes Match und wir haben ein sehr, sehr gutes Match erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Erfahrung, die Angelique Kerber dann ja auch letzte Woche gemacht hat in Bad Homburg mit zum Beispiel diesem ganz knappen Spiel gegen Petra Kvitova und auch einem wirklich sehr guten Finale gegen Katerina Siniakova, dass ihr das heute so ein bisschen über den Berg geholfen hat, weil sie hatte dieses Selbstvertrauen. Sie hatte dieses Selbstvertrauen zum Beispiel in ihren Aufschlag, mit dem sie sehr, sehr viele Punkte gemacht hat. 63% der Punkte nach ihrem ersten Aufschlag. Das ist ein sehr guter Wert für Angelique Kerber. Sie hat den Kopf nicht hängen lassen im dritten Satz, als es im zweiten Satz dieses Match so zu drohen, drohte wegzugehen. Es waren sehr, sehr viele Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ja, da hat sie sehr viel Selbstvertrauen in der letzten Woche dazu gewonnen und kann diese Szenen dann ja auch wieder rekapitulieren und dann auch wieder in was Positives ummünzen. Sie war sehr, sehr positiv gestimmt heute. Sie hatte zwischendurch ein bisschen Probleme mit dem Handgelenk, mit dem linken, aber das schien sie nicht allzu sehr zu behindern. Aber ja, es war insgesamt eine sehr positive Vorstellung von Angelique Kerber und ich fand sie gar nicht passiv.
Nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es so wahrgenommen wird. Ich hab's auch nicht so gesehen. Aber es ist natürlich der Vorwurf, der sich auch am schnellsten gegen Kerber rausholen lässt. Und ich denke, ein Match gegen eines Tsuribis-Tormo bedarf Erklärung. Wenn das jetzt mal so lange dauert, ist ein Name, den vielleicht jetzt unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer die meisten kennen, aber viele andere im Tennis noch nicht. Zum Beispiel die BBC-Kommentatoren waren ganz, ganz erfreut an Tsuribis-Tormo und zeitgleich war ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt schon mal am Spielen sehen. Haben nur gesagt, meine Güte, außergewöhnliche Leistung ihres Lebens. Und da habe ich mir gedacht, naja, die hat sie in diesem Jahr aber auch schon 5 bis 7 Mal gebracht, diese Leistung ihres Lebens. Und das ist, was sie natürlich so schwer zu spielen macht. Und es kann sein, dass Kerber hier schon eine der größeren Hürden auf ihrem Weg ins Halbfinale zum Beispiel weggeräumt hat, denn ja, ihre größten Gegnerinnen in diesem Viertel haben sich ja doch in den letzten Tagen durchaus zahlreich verabschiedet. Es sind noch einige da, die Kerber in Gefahr bringen können, aber es kann eben sein, dass Kerber da heute wirklich schon eine, wenn nicht die größte Hürde auf dem Weg ins Halbfinale aus dem Weg geräumt hat.
Naja, Corey Goff wartet da ja zum Beispiel eventuell im Achtelfinale auch noch, aber sie muss erstmal fit werden von diesem Match. 3:19, 3:20, die Gelehrten streiten noch darüber, wie lange es war. Ich habe es nachgeschaut auf Tennis Abstract, wie lang ihr längstes Match bislang war in ihrer Karriere und es werden nicht immer die Matchdauer angezeigt, aber sie hatte 2016 in Wuhan mal ein 3:20 Match gegen Petra Kvitova damals oder 3:19. Also es war ungefähr gleich und sie hat auf Instagram hinterher ein Foto gepostet von sich in der Eistonne. Also Angelique Kerber war sehr darauf bedacht, da mal wieder fit zu werden, weil auch sie war am Ende und sie gehört zu den fittesten Spielern. Aber man hat ihr auch angemerkt, beide Spielerinnen am Ende komplett auf Reserve gefahren.
Ja. Jetzt hat sie immerhin das Glück, in der nächsten Runde wartet keine Tsuribis-Tormo. Da wartet Alexandra Sasnovic, die ist auch unangenehm, weil die sehr flach schlagen kann, weil die ziemlich spitze Angriffswinkel finden kann, aber das ist keine Tsuribis-Tormo. Da werden die Ballwechsel nicht so lange dauern und da wird Kerber zumindest physisch nicht so herausgefordert werden wie gegen Tsuribis-Tormo.
Alexandra Sasnovic hat gegen Naohi Bino mit 6:4 und 7:6 gewonnen. Sasnovic profitierte ja von der Aufgabe von Serena Williams in der ersten Runde. Von der haben wir noch nichts Neues gehört. Die hat nur hinterher auf Instagram bekannt gegeben, dass sie heartbroken ist, dass sie hier aufgeben musste und dass sie sonst nichts weiter dann verkündet hat. Bei Olympia ist sie dann nicht dabei. Anastasia Pavlyuchenkova hat gegen Kristina Pliskova mit 6:3, 6:3 gewonnen. Hat hinterher gesagt, ja Mensch, ich habe für Doppel und Mix gemeldet, weil ich doch eigentlich ganz schlecht im Einzel bin auf Rasen. Aber jetzt steht sie in der dritten Runde und dort trifft sie auf Karolina Muchova. Die hat gegen Kamila Giorgi in einem sehr unterhaltsamen Match 6-3, 5-7, 6-3 gewonnen. Muchova gegen Pavlyuchenkova. Das kann man sich auf Sand angucken und ich glaube auch, dass man sich das auf Rasen wird angucken können.
Ja, und Muchova bringt einen richtig guten Aufschlag mit. Pavlyuchenkova bringt die Power mit. Also das könnte eine ziemlich unterhaltsame Angelegenheit zwischen den beiden werden. Und ich muss sagen, Pavlyuchenkova überrascht mich schon. Ich hätte gedacht, dass sie nach dem Finale der French Open hier vielleicht erstmal wieder ein kleines Loch fällt. Aber dass sie jetzt zumindest schon mal in der dritten Runde steht, ist bemerkenswert. Und Muchova könnte der eine Schritt zu weit sein, vor allem wenn sie richtig gut serviert. Aber erstmal Chapeau, dass sie ihn geschafft hat.
Muchova hat sich auch nicht aus dem Konzept bringen lassen, als Camilla Giorgi im zweiten Satz die Linien gefunden hat und wirklich drauf gehämmert hat, wie sie es immer tut, aber manchmal schlägt sie halt Homeruns und in diesem zweiten Satz hat sie die Linien getroffen und dann hat sie den Satz gewonnen. Du hast gerade davon gesprochen, dass Pavlyuchenkova im Finale stand bei den French Open. Die andere Finalistin, die das Turnier gewonnen hat, Barbora Krejcikova, die hat gegen Andrea Petkovic mit 7-5 und 6-4 gewonnen und hat hier dann auch wieder eine starke Leistung gezeigt. Steht jetzt hier auch schon wieder in der dritten Runde, trifft auf Anastasia Sevastova. Krejcikova hört gar nicht auf.
Ja, und das Match, also wir müssen sagen, Petkovic hat gut gespielt,
ja,
aber es war dann mit so einer unglaublichen Nonchalance, wie Krejcikova so diese Enden der Sätze bestritten hat. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das Match verlieren kann, ich glaube sie auch nicht. Und da waren ein paar Fehler von ihr drin und Petkovic hat ihr einiges abverlangt, aber wenn es sein muss, dann hat Krejcikova halt doch gut aufgeschlagen oder eben diese Winkel mit der Rückhand gefunden oder mal einen schönen Slice reingesetzt, am Netz ja so gut. Also das ist schon ein irres Selbstbewusstsein, mit dem sie da im Moment durch die Auslosung geht.
Barbora Krejcikova trifft also, wie gesagt, auf Anastasia Sevastova, die gegen Marta Kostyuk in drei Sätzen gewonnen hatte. Katerina Siniakova hat in einem sehr guten Match dann auch gegen Coco Vandeweghe in drei Sätzen gewonnen. 4-6, 6-2, 6-2. Siniakova, die in Bad Homburg im Finale stand, ist im Moment mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet und sie wird sicherlich auch Ash Barty eine ganze Menge abverlangen. Ash Barty heute gegen Anna Blinkova mit 6-4 und 6-3 erfolgreich. Barty sah ein bisschen besser aus, so als in den letzten Runden, beziehungsweise auch als in den letzten Wochen. Aber Katerina Siniakova könnte auch ein Stolperstein werden für sie.
Ja, und Barty ist noch nicht in der Form, in der sie im Frühjahr war, wo sie ja ganz klar die beste Spielerin auf der Tour war, ja auch das Number- oder Nummer-1-Ranking quasi nochmal ausgebaut hat durch ihre konstanten und guten Leistungen, dann die Verletzung in Rom hatte und dann nicht antreten konnte oder bei den French Open, Entschuldigung, früh rausgezogen hat. Und hier waren wir uns ja auch noch nicht so sicher, wie sieht's aus. Heute beim Surfen ein paar Probleme gehabt. Das kommt einfach noch nicht so in der Quote, aber das kennen wir von ihr. Das ist manchmal so ein bisschen wankelmütig, diese Quote. Wenn die stimmt, sollte sie Siniakova besiegen. Wenn die aber wieder mal nur so um die 50% oder drunter ist, dann hat Siniakova auf jeden Fall das Spiel. Und Siniakova hat eine der besten Rückhänder eigentlich auf der Tour. Sollte auch mit dem Slice von Barty was anfangen können. Und dann hängt bei ihr aber auch ein bisschen was vom Aufschlag ab. Denn wenn der nicht kommt, dann kann sie halt auch mal ziemlich wackelig und ziemlich unruhig und auch ziemlich laut schimpfend werden. Aber wenn der kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie Barty wirklich ein gutes Match liefern kann.
Siniakovas Aufschlag war zum Beispiel im Finale in Bad Homburg sehr wackelig und dort hatte sie geschimpft gegen Angelique Kerber. Soana Kirstea, die müssen wir noch besprechen, die hat gegen Viktoria Azarenka auch in einem hochdramatischen Match mit 7-6, 3-6 und 6-4 gewonnen. Für Soana Kirstea war es der erste Sieg in 4 Versuchen gegen Azarenka. Azarenka hatte sich sicherlich mehr ausgemalt hier in Wimbledon und war hinterher sehr, sehr schmallippig in der Pressekonferenz, hat nur 2 Wortantworten gegeben und war sehr, sehr angefressen. Kirstea steht in der dritten Runde, trifft dort auf das Nachwuchstalent aus Großbritannien, Emma Raducanu, die hat gegen Markéta Vondrousova mit 6-2 und 6-4 gewonnen, was eine komplette Überraschung war.
Ja, war auch sehr beeindruckend. Also sie hat wirklich viel Power in ihrem Spiel, einen guten Aufschlag. Das sah alles schon sehr souverän aus, frage ich mich fast, warum sie noch nicht höher in der Weltrangliste ist. Aber ja, war eine ziemliche Ansage. Und ich bin jetzt gespannt, wie es gegen Kirstea läuft. Die hat ja im Moment so ein bisschen fast die Phase oder Karrierephase schlechthin. War schon bei dem French Open gut. Hier, hast du angesprochen, war auch ein sehr unterhaltsames Match. Publikum ist auch total mitgegangen. Im dritten Satz führte Azarenka allerdings schon mit Break und hat es dann aus der Hand gegeben. Und gerade zum Ende auch Doppelfehler drin gehabt, relativ leichte Fehler drin gehabt. Und konnte dann mit der Power von Kirstea nicht so richtig was anfangen. Und das ist natürlich schon erstaunlich. Auf der anderen Seite, irgendwie kommt Azarenka auch nicht richtig in die Pötte bei den Grand Slam Turnieren. Also sie hat natürlich das Finale bei den US Open, aber danach meine ich nicht mal mehr ein Viertelfinale erreicht. Und irgendwie so richtig passt es im Moment dann doch nicht bei ihr. Und jetzt ist natürlich durchaus viel Druck auf ihr in den nächsten Wochen. Und wenn jetzt kommt der Teil der Saison, der ihr am besten liegt und da, wo sie im letzten Jahr auch viele Punkte gemacht hat. Sie hat ja auch das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewonnen, dann eben das Finale bei den US Open. Ich bin gespannt, wie sie damit jetzt umgehen kann und eben für Sistea. Sie hat gesagt, das war das stimmungsvollste Match ihrer Karriere und sie hat wohl wirklich eben die beste Phase ihrer Karriere.
Zwei Matches, die wir noch besprechen müssen, beziehungsweise eins. Ayla Tomljanovic hat gegen Alize Cornet in 3 Sätzen gewonnen. 6-4, 0-6 und 6-3 und trifft jetzt auf Jelena Ostapenko. Die hat heute, wenn Angelique Kerber nicht gewesen wäre und wenn Sarah Sorribes-Tormo nicht gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht über das Match als erstes gesprochen. Daria Kasatkina verlor gegen Jelena Ostapenko mit 1-6, 6-3 und 6-8. Kasatkina schlug schon aufs Match auf. Und es sind beides Spielerinnen, die auf Rasen sehr, sehr gut spielen können. Beide waren zum Beispiel auch Gegnerinnen von Angelique Kerber bei deren Wimbledon-Sieg 2018. Aber Ostapenko hat am Ende die Oberhand behalten und die ist richtig gut drauf im Moment.
Ja, also zwischendrin wieder ein bisschen die Übersicht verloren, Schläge drin gehabt, die den Court gar nicht treffen konnten. Aber dann gerade in diesen letzten 2-3 Spielen, die sie für sich entschieden hat, doch genug genug Manövrierraum sich selber gelassen mit diesen Schlägen und ist nicht sofort auf den Winner gegangen. Und das hat dann gereicht. Aber es ist ja ein Matchup, was wir schon letzte Woche in Eastbourne gesehen haben. Und die beiden passen gut zusammen. Und Ostapenko hat da nochmal gezeigt, dass sie eine richtig gute Rasenspielerin ist. Und ich glaube immer noch, dass sie hier wirklich eine Chance hat, vielleicht sogar ins Halbfinale zu kommen. Es sind noch einige harte Matches davor. Tomljanovic ist eine super athletische Spielerin, die sicherlich was abverlangen wird. Aber schon beeindruckend, was Ostapenko sie in den letzten 2,5-3 Wochen gemacht hat.
Das war die obere Hälfte. In der unteren Hälfte gab es gestern und heute dann ein paar.
Denke ich, sollten wir schon noch erwähnen.
Wen?
Das ist die Niederlage von Elina Svitolina.
Ach, ja, Entschuldigung.
Die war so überraschend. Also da bin ich jetzt ganz ehrlich, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass sie gegen Magda Linett verliert und dass Magda Linett das Tempo in dem Match so bestimmen kann. Magda Linett selber keine Powerspielerin, eher eine, die über die Athletik kommt und über Sicherheit in ihren Schlägen und dass sie dann Svitolina doch so klar dominieren kann und dass Svitolina dann wirklich passiv ist, hat man schon mal Kerber angesprochen, aber Svitolina war es wirklich, das ist schon erstaunlich. Und damit ist hier schon ein großer Stein auch aus diesem dritten oder aus dem zweiten Viertel hinausgefallen. Denn Svitolina stand hier vor 2 im Halbfinale und wäre zum Beispiel eine sehr unangenehme Gegnerin für Angelique Kerber gewesen.
Ich verliere den Überblick, wenn wir das nur alle 2 Tage machen.
Wir haben ja auch alles hier drin, von Erst- bis Drittrunden und was weiß ich, Matches, ja. die gespielt wurden.
Ja, aber über die untere Hälfte müssen wir jetzt trotzdem noch ein bisschen sprechen. Beim letzten Mal hatten wir Tsitsipas vergessen und mussten den noch bei den Frauen unterbringen. Das soll uns heute nicht passieren. Bei den Frauen in der unteren Hälfte gab es einige sehr, sehr interessante Ergebnisse. Karolina Pliskova zum Beispiel ein sehr starkes Match gemacht gegen Donna Vekic. 6-2, 6-2. Vekic ist noch nicht in der Form von früheren Rasenjahren, aber trotzdem Pliskova, die selber mit dem Selbstbewusstsein im Moment hadert, mit dieser Leistung, das war schon stark, trifft auf Teresa Martinschowa, die hat gegen Nadia Podoroska gewonnen. Unten ist so ein bisschen aussterbende Art, sind die gesetzten Spielerinnen, auch oben schon. Es sind 16 Spielerinnen schon ausgeschieden, die gesetzt waren hier. Jessica Pegula zum Beispiel ist gegen Lyudmila Samsonova, die Berlin-Siegerin, ausgeschieden in 3 Sätzen. Sloane Stephens gewinnt gegen Kristi Ahn mit 7-5 und 6-3. Samsonova, Stephens, Karolina Pliskova, Teresa Martinschowa bilden eine Viertelfinalistin und Sloane Stephens macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Aber jetzt Samsonova, das könnte wirklich gefährlich werden noch.
Ja, Samsonova serviert weiterhin gut, hat beeindruckende Länge in ihren Schlägen und es macht natürlich auf Rasen schon was, weil es dann nicht so einfach ist zu verteidigen. Aber wenn jemand verteidigen kann, dann natürlich Sloane Stephens. Allerdings, da wird auch einiges wieder abhängen vom Aufschlag. Der ist halt doch so wichtig auf dem Rasen. Und da hat Samsonova, sagen wir mal, zumindest in den letzten 3 Wochen mehr Konstanz als Stephens gezeigt. Und ich halte es für eine ziemliche 50-50-Geschichte. Und Pliskova ist ja dann auch nicht unschlagbar, wenn die von oben kommen sollte. Die hat hier, glaube ich, auch noch nie ein Viertelfinale erreicht. Also, da ist wirklich einiges drin für zumindest 3 der 4 Spielerinnen. Martinschowa bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich am Pliskova vorbeikommt.
Elise Mertens hat gegen Lin Zhu gewonnen mit 6-2 und 6-0. Trifft jetzt auf Madison Keys, die hat gegen Lauren Davis mit 6-1 und 6-4 gewonnen. Victoria Golubic, die auch einen guten Eindruck auf Rasen macht, gewinnt gegen Danielle Collins ganz klar mit 6-2 und 6-0. Madison Brangle gewinnt gegen Sophia Kanin mit 6-2, 6-4. 44 Minuten hat das Match gedauert zwischen Brangle und Kanin.
Ja, und sind wir ehrlich, Brangle ist wahrscheinlich von ihrer Power her die harmloseste Spielerin in den Top 100. Keine schlechte Tennisspielerin, würde allen von uns
die Ohren
wahrscheinlich kaum einen Punkt in einem Match lassen, aber sie wartet schon sehr darauf, dass die Gegnerin Fehler macht. Und Das hat Cannon in dem Match getan. Und ja, die hat sich anscheinend wirklich noch nicht so richtig gefunden. Das sah eigentlich ganz okay aus bei dem French Open. Dann hatte sie gegen, weiß gar nicht mehr, Pavlyuchenkova, Krejcikova, ich glaube gegen eine der Spielerinnen, die weit kam, hat sie dann ja verloren. Und dann geht sie hier doch relativ sang- und klanglos raus. Also ich bin gespannt, wie sie sich für den US-Swing finden wird, wie sie dann vielleicht auch wirklich endgültig für sich so dieses ganze Thema mit dem Team um sie herum löst. Aber im Moment ist das wirklich nicht überzeugend.
Gegen Maria Sakkari hatte sie verloren.
Ah, okay.
Iga Swiatek hat gegen Vera Zvonareva 6-1, 6-3 gewonnen, findet jetzt so langsam ihren Rasengroove und trifft auf Irina Camelia Begu. Die hat nämlich in einem sehr spannenden Match Petra Martic in 3 Sätzen besiegt. Onstra Böhr hatte gestern Abend schon Venus Williams mit 7-5 und 6-0 geschlagen. Venus Williams konnte im ersten Satz gut mithalten, der zweite Satz ging dann sehr, sehr schnell. Und auf das Match zwischen Onstra Böhr und Garbine Muguruza, da freue ich mich sehr. Muguruza machte nicht viel Aufhebens mit Patinama Kerkhofe, mit Leslie Patinama Kerkhofe. Muguruza gegen Jean Beur, das könnte ein Highlight morgen werden.
Ja, halte ich auf eine relativ offene Partie. Mein Muguruza muss natürlich Favoritin sein. Die hat hier schon den Titel gewonnen, auch wenn sie davon ab nicht unbedingt immer super erfolgreich war. Aber Jean Beur präsentiert sich hier sehr überzeugend, ist im Moment wirklich immer wieder der Aufschlag, der den Unterschied macht und davon ab hat sie ja einfach ein Spiel, was sich wunderbar auf dem Rasen adaptieren lässt. Also offene Geschichte, Muguruza hat den Vorteil, wenn sie einen guten Tag hat, dass sie dann über den Return so viel Gegnerin das Leben schwer machen kann. Das wird wahrscheinlich auch gegen Jean Beur der Fall sein. Und von daher sehe ich sie auch als leichte Favoritin, aber ja, die Siegerin daraus könnte durchaus noch ein Stück weiterkommen hier im Turnier.
Muguruza gegen Jean Beur. Shelby Rogers gewinnt gegen Maria Sakkari 7-5 und 6-4. Rogers ist eine sehr, sehr gute Rasenspielerin. Sakkari hat hinterher gesagt, ach, vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass ich ausgeschieden bin. Ich freue mich so sehr auf Olympia, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Und das finde ich ja dann auch schon wieder sympathisch.
Ja, und dass sie sich eben nicht verletzen wollte. Ne?
Ja, genau.
Also, das hat sie da quasi mitgesagt. Also es passt irgendwie alles sehr zu dem Eindruck, den wir bisher so von Sakkari gewinnen konnten. Und ich denke, sie und Tsitsipas werden durchaus eins der Doppel für oder Mix-Doppel für das Olympiaturnier sein, das da auch einen Fokus drauf legen wird.
Ja, absolut. Elena Rybakina ist die neue Gegnerin von Shelby Rogers. Die hat gegen Claire Liu gewonnen. Und dann haben wir uns ganz unten noch Ekaterina Alexandrova, die verloren hat gegen Maria Osorio Serrano mit 5-7 und 2-6. Und Arina Sabalenka ist auch eine Runde weiter gegen Katie Bolter. Hatte sie aber mehr Mühe, als ihr lieb war. Und es war eine sehr gute Stimmung auf dem Center Court. Katie Bolter bekam den Center Court nicht Arina Sabalenka. Davon gehen wir jetzt mal aus. Aber Sabalenka hat sich durchgebissen. Ja, und für Sabalenka müsste das doch ein richtig gutes Turnier sein. Es sind sehr viele schwierige Gegnerinnen noch auf dem Weg, aber Sabalenka macht nicht den schlechtesten Eindruck.
Nee, und vor allem nach einem Match, was ja auch hätte gegen sie laufen können. Sie verliert den ersten Satz, sie hat das Publikum ganz klar gegen sich, dass sie sich da wieder fängt und dass sie sich vor allem im dritten Satz dann aus den engen Situationen rausserviert. Das ist ja, was sie auch brauchen wird in den nächsten Runden, wenn sie da weiterkommen will. Und Osorio Serrano, das ist eine sehr gute Verteidigungsspielerin, die könnte Sabalenka das Leben auch noch ein bisschen schwerer machen. Ich gehe davon aus, da kommt sie durchaus durchs Match aber durch und danach könnte es dann aber so richtig schwer werden. Und dann kann es sich schaden, so ein Match gehabt zu haben, auch vor so einem Wimbledon Center Court, der durchaus in Stimmung ist. Und es wird auch noch andere Spielerinnen geben, die wahrscheinlich mehr positive Zustimmung auf dem Center Court bekommen als Sabalenka. Also ich denke, da wird sie sich das auch noch ein bisschen erarbeiten müssen.
Wir werden morgen die dritte Runde erleben, dann in der unteren Hälfte. Wir werden unter anderem Sabalenka gegen Osorio Serrano sehen. Wir werden Rybakina gegen Shelby Rogers sehen. Onstra Böhr gegen Garbine Muguruza oder auch Elisa Mertens gegen Madison Keys. Und Madison Keys, wie wir alle wissen aus der Vorschau, wird hier mindestens das Halbfinale wieder erreichen. Also, wir werden
Finale.
Finale sogar, entschuldige. Ja.
Aber meine andere Finalistin, Belinda Bencic, über die haben wir auch noch nicht gesprochen. Die hat sich gestern ja wirklich auf die Nase gelegt. Also das war eine sehr überraschende Niederlage. Sie ist gegen Juvan ganz klar ausgeschieden. Hat eigentlich keine Chance gegen die gehabt und das natürlich doch eher überraschend gewesen. Denn sind wir ehrlich, wir waren glaube ich nicht die Einzigen, die getippt haben, dass Bencic in diesem Turnier sehr weit kommt. Und dass sie dann in der ersten Runde doch so klar ausscheidet, ist schon eher eine Überraschung.
Das ist wirklich eine Überraschung gewesen, absolut. Also da kann ich dir nicht widersprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen. Alexander Zverev hatte heute überhaupt keine Probleme. Wir sprechen über Dominik Köpfer, wir sprechen über Roger Federer und wir sprechen über so viele weitere gute Matches, die wir auch dann in den ersten oder in den letzten zwei Tagen erlebt haben. Ja, es gibt wieder eine ganze Menge zu besprechen. Das tun wir gleich hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de in unserem zweiten Daily zu Wimbledon.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Alexander Zverev hat heute seinen zweiten Auftritt in Wimbledon. Er spielte gegen Tennis Sandgren. Und Philipp, wir müssen gar nicht so richtig viele Worte darüber verlieren. 7-5, 6-2, 6-3 für Alexander Zverev, der, ich glaube, 7 Punkte bei eigenem ersten Aufschlag abgegeben hat, eine makellose Aufschlagsleistung gezeigt hat, 16 Asse, 2 Doppelfehler, irgendwo so in der Richtung, ich habe es nicht nachgeguckt, es tut mir leid, aber gegen Tennis Sandgren, und es war eher ein sehr ruhiger Nachmittag für Alexander Zverev, der das inzwischen ja so ein bisschen zu einem Standard gemacht hat, dass er in den ersten Runden erstmal keine Körner verbraucht.
Und das war aber auch, was hier gebraucht wurde, denn jetzt wird das Turnier richtig hart für ihn. Taylor Fritz wartet als nächster, ihn hier schon besiegt hat, danach dann Kyrgios oder Ogier Aliassime und danach wahrscheinlich Matteo Berrettini. Also kein einfacher Weg ins Halbfinale, das muss man so sagen. Und von daher, der lockere Aufgalopp in den ersten zwei Runden kam ihm wahrscheinlich wirklich sehr zu Pass, um eben sich einzuspielen, um vielleicht das Gefühl für die Courts zu finden und um keine Kraft zu verschwenden. Denn das hat er ja durchaus in der Vergangenheit immer wieder geschafft. Und das war diesmal nicht der Fall. Sandgren ist jemand, der ihn beschäftigen kann, aber der ihm überhaupt nicht gefährlich wurde. Und ja, jetzt kann er wirklich optimistisch nach vorne gucken. Aber wie gesagt, jetzt kommen die großen Jungs. Und nicht nur von der Körpergröße, sondern auch durchaus vom Können auf dem Rasen.
Taylor Fritz hat heute gegen Steve Johnson gespielt. 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-4. Hat sich so ein bisschen gespiegelt, dieses Ergebnis. Taylor Fritz ist vor 23 Tagen quasi bei den French Open mit einem Rollstuhl vom Platz gefahren worden. Hatte dann eine Knie-OP. Es wird eine Arthroskopie gewesen sein. Und der Heilungsverlauf, da ist er wahrscheinlich relativ schnell. Aber er hat jetzt dann auch eine Ausnahme bekommen, kann eine Riesenbandage an seinem rechten Bein tragen. Die ist schwarz, ansonsten hätte er die in weiß haben müssen, hat er nicht. Deswegen hat er da eine Ausnahme bekommen und hat jetzt die ersten zwei Runden überstanden. In der ersten Runde gegen Brandon Nakashima und jetzt gegen Steve Johnson. Steve Johnson ist kein Spieler, der ist so ein bisschen der männliche Madison Brangel. Auch der hat nicht so die ganz großen Waffen. Aber dass Taylor Fritz sich hier durchgebissen hat in 5 Sätzen, das ist alle Ehren wert. Aber da frage ich mich dann auch, hat er nicht 4 vielleicht zu viel verbraucht? Weil er ist dann immer noch so halbwegs rekonvaleszent.
Ja, und er ist natürlich jemand, dessen Beinarbeit ihm so immer im Wege steht. Also wenn er die Beinarbeit von Zverev hätte, dann wäre er ein Top-10-Spieler. Und von daher, das ist wahrscheinlich sowieso der Teil, den er jetzt nicht unbedingt beeinträchtigt haben wollte. Wenn Fritz das gewinnen will, dann braucht er einen sehr guten Aufschlagstag und Zverev nicht. Das kann immer passieren, wissen wir. Und dann kann Fritz das gewinnen. Das hat er schon mal hier gegen Zverev geschafft. Aber natürlich geht er gerade nach der Verletzung als Außenseiter in die Partie hinein.
Taylor Fritz also in der dritten Runde, genauso wie Felix Auger-Aliassime und Nick Kyrgios. Kyrgios hat heute gegen Gianluca Maga gewonnen mit 7-6, 6-4 und 6-4. Hat sich dann beim Matchball auch von einer Zuschauerin wieder sagen lassen, wo er hinspielen soll. Das hat dann geklappt, nicht mit einem Ass oder einem Service-Winner, er musste schon in den Ballwechsel gehen, aber Nick Kyrgios hat sehr viel Spaß. Hatte auch in seinem Erstrundenmatch gegen Hugo Humbert Spaß, was ein richtiges Highlight war. Und trifft jetzt auf Felix Auger-Aliassime, der in 4 Sätzen gegen Michael Humbert gewonnen hat. Auch so ein bisschen davon profitierte, dass Michael Humbert im dritten Satz ausgerutscht ist und nicht mehr vielleicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Aber auch Auger-Aliassime ist hier bislang relativ souverän durchgegangen. Auger-Aliassime gegen Kyrgios kann absolutes Feuerwerk geben. Und gerade wie Auger-Aliassime in Halle aufgeschlagen hat, das sollte ihm relativ viel Selbstvertrauen geben.
Ja, und das ist jetzt ein riesiger Test für Auger-Aliassime. Denn das ist ein Gegner, der wenig Nerven zeigen wird. Und das tut Auger-Aliassime ja schon. Auger-Aliassime ist der komplettere Spieler. wird wahrscheinlich auch der erfolgreichere sein. Kyrgios hat sich ja hier, wie ich es richtig gesehen habe, schon als quasi Teilzeitprofi bezeichnet. Aber für den spielt er halt schon sehr, sehr gutes Tennis und ist super gefährlich auf dem Rasen. Bin mir sicher, weder Auger Aliassime noch Zverev oder Fritz freuen sich, dass Kyrgios da in diesem Teil der Auslosung unterwegs ist. Und dieser Aufschlag ist halt einfach extrem gefährlich. Du hast gesagt, er genießt es, er hat Spaß daran. Und Auger Aliassime, jetzt ja von der Persönlichkeit eher ein gegenteiliger Typ, also vielleicht so ein bisschen ernsthafter, vielleicht auch manchmal ein bisschen angespannter als Kyrgios, aber de facto der im Moment konstantere und bessere Spieler, steht hier eben so ein bisschen davor, sich nicht in diese Spielchen hineinziehen zu lassen und dann eben seine beste Leistung abzurufen. Dann wird der Kyrgios besiegen, aber Kyrgios wird das wahrscheinlich versuchen, eben zu einer Show umzuwandeln. Und die Zuschauenden, denke ich, werden dabei sehr gerne mitmachen.
Davon kann man ausgehen. Nick Kyrgios hat ja selber gesagt, er geht raus, er will den Leuten, die Geld bezahlt haben, dafür ihn zu sehen, will er ihnen eine gute Show bieten. Und das ist ja auch dann was, womit man was anfangen kann. Er geht nicht raus. Wir haben über Benoit Paire gesprochen und ich möchte gar nicht auf Benoit Paire groß rumhacken oder so, weil ich nicht weiß, was dahinter steckt etc. Aber Benoit Paire läuft im Moment rum wie 7 Tage Regenwetter und mag gar nicht da sein. Und Nick Kyrgios sagt, für einen Teilzeitspieler, wie er es ist, ist es ganz gut im Moment. Bei seinem Interview gegen Hugo Humbert hat er das hinterher gesagt. Er geht raus und er möchte dann jetzt auch den Spaß haben, wenn er sich schon mal aus Australien rausbewegt und dann zum ersten Mal seinen Australian Open spielt, dann sollen erstmal die Leute was davon haben und dann möchte er auch ein bisschen was davon haben. Und das finde ich, ist eine super Einstellung, damit kann ich komplett arbeiten.
Ja, und er, kann ich mir vorstellen, ist wirklich nicht der Typ für das Bubble-Leben irgendwie. Also das schwer vorstellbar bei ihm, aber ich denke, dass er uns jetzt dann auch erstmal erhalten bleibt. Ich sehe ihn schon irgendwie in Washington. Ich glaube, er ist sogar im australischen Olympiateam. Ihn in Washington und dann in Tokio und dann bei US Open spielen. Und so überraschend es war, dass er hier aufgetaucht ist. So sehr hoffen wahrscheinlich alle, dass er doch erstmal noch ein paar Monate bleibt.
Ja. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Nick Kyrgios gegen Felix Auger-Aliassime ist eine dritte Runde, auf die wir uns alle freuen dürfen. Roger Federer hat in der ersten Runde, und darüber hatten wir gesprochen, gegen Adrian Mannarino keinen guten Eindruck gemacht. In der zweiten Runde jetzt gegen Richard Gasquet hat er den wohl dankbarsten Gegner bekommen, den man in der zweiten Runde als einer von den Big Three bekommen kann. Richard Gasquet hat die letzten 42 Sätze gegen die Big Three verloren. Er war nur 3-mal in dem Tiebreak. Er hat keine Chance gegen die Big Three. Und er hat auch keine Chance gegen Roger Federer. Er hat 2-mal gegen ihn gewonnen. Das war 2005 und 2011 jeweils auf Sand. Auf allen anderen Belägen hat er keine Chance gegen Roger Federer. Und Roger Federer hat das, glaube ich, heute genutzt, um einfach ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Oder wenn er sich einen Gegner hätte malen dürfen, dann hätte er gesagt, komm, gib mir den Gasquet.
Ja, während du gerade noch am Sprechen warst, habe ich ja durchscrollen. Ich hatte sogar meinte gelesen zu haben bei Brad Gilbert, das ist 56
Sätze sogar, ja.
Wie dem auch sei, es ist komplett, ja, 56 Sätze hat Brad Gilbert geschrieben, hätte er gegen Roger Federer und Rafael Nadal in Folge verloren. Also,
es ist irre.
Wahnsinnsgeschichte. Gasquet sieht mittlerweile auch einfach aus wie ein alter Mann, kann man nicht anders sagen. War jetzt nie der mit der besten Beinarbeit und er hat immer noch wunderbare Schläge drauf, er unterhält das Publikum, aber du sagst, er ist ein sehr dankbarer Gegner für Federer. Und Federer kam ein bisschen schwer ins Match, hat sich dann gefangen, hat dann relativ souverän nach Hause gebracht, aber schon in der nächsten Runde wird es ganz anders werden. Denn Cam Norrie ist so ein bisschen Sarah Serubis-Tormo auf der Herrenseite. Der ist auch physisch fit. Der wird auch bereit sein, 4-5 Stunden gegen Federer zu spielen. Und ich glaube auch nicht, dass der so viel Nerven zeigen wird. Federer geht als Favorit rein, aber ist der erste große Stolperstein für ihn.
Ja, aber auch am Samstagnachmittag, das müssen sie relativ früh legen, weil ja auch noch die englische Fußballnationalmannschaft spielt. Das müssen sie früh legen und dann Cameron Norrie gegen Roger Federer als erstes Spiel auf dem Center Court. Das könnte wirklich eine Show geben und Federer muss sich anstrengen. Norrie hat gegen Alex Bolt gewonnen mit 6-3, 6-1, 6-2, hat in der ersten Runde gegen Luca Pouilly gewonnen. Federer also in der dritten Runde. Im Achtelfinale könnten Lorenzo Sonego oder James Duckworth warten. James Duckworth etwas überraschend gegen in 4 Sätzen gegen Sam Querrey raus und Lorenzo Sonego hat in 4 Sätzen gegen Daniel Elahi-Galan gewonnen. Hubert Hurkacz auch ganz klar weiter in 3 Sätzen gegen Marcus Giron und der trifft auf Alexander Bublik. Der hat heute einen neben sich stehenden Grigor Dimitrov mit 6-4, 7-6 und 7-6 besiegt. Und Dimitrov kommt auch nicht so richtig auf die Füße, aber Bublik, ähnlich wie Kyrgios, hat unglaublich viel Spaß auf Rasen.
Ja, trifft jetzt auf Hurkacz. Auch das eher Typ ernsthaft, ja. Aber endlich mal wieder ein bisschen bessere Resultate. Denn er war ja Miami-Champion, dann auf dem Sand nicht gut gespielt. Klar, ist kein absoluter Sandspezialist, aber hat da auch schon bessere Leistungen in der Vergangenheit gezeigt. Ich glaube, er ist einfach so ein bisschen in dieses klassische Loch des ersten großen Titels gefallen und hier hat er dann endlich wieder Form gezeigt. Und er hat ja hier schon gute Resultate gehabt. Er hat ja auch schon mal ein sehr gutes Match gegen Novak Djokovic, vor 3 Jahren müsste es gewesen sein, gespielt. Und das halte ich auch für eine komplett offene Geschichte jetzt gegen Bublik. Und bin gespannt, ob das auf einem größeren Court landet oder ob das dann so eins der Matches ist, was quasi an die Zuschauer gegeben wird, die auf die Tickets für die Außenplätze haben.
Es wäre so ein gutes Match für Platz 2, könnte ich mir vorstellen.
Oder Court 12, wenn sie es quasi denjenigen geben wollen, die nur einen Young Ground Pass haben.
Genau. Marin Cilic hat in 4 Sätzen gegen Benjamin Bonzi gewonnen und trifft jetzt auf Daniil Medvedev. Daniil Medvedev hat gegen Carlos Alcaraz nichts anbrennen lassen. 6-4, 6-1, 6-2. Cilic hier auch schon mal im Finale gewesen. Daniil Medvedev in richtig guter Form. Medvedev meiner Meinung nach natürlich der Favorit, aber Cilic macht hier auch schon wieder einen guten Eindruck. Auch die letzten Wochen auf Rasen.
Ja, und hat hier absolut eine Chance, das Match zu gewinnen. Problem ist, das hat er in den letzten 2-3 Jahren nicht mehr wirklich gezeigt, dass er einen von den ganz Großen besiegen kann. Und da fällt Medvedev mittlerweile drunter. Cilic bringt sich immer wieder in Situationen, wo er in solchen Matches drin ist, aber hat da nicht die Nerven, um so die Ziellinie zu bringen. Und hier wird alles davon abhängen, kann er in diesen engen Momenten eine gute Aufschlagquote bringen oder fällt die dann wieder ein bisschen in sich zusammen? Wenn sie in sich zusammenfällt, dann wird Medvedev das klar gewinnen. Wenn nicht, dann könnte Cilic Medvedev hier, glaube ich, richtig herausfordern. Denn der ist ein guter Rasenspieler, aber wahrscheinlich nicht der zweitbeste Rasenspieler hier im Feld.
Cilic gegen Medvedev ist eines der Drittrunden-Matches, was wir uns am Samstag sehr, sehr gerne angucken können. Ilya Ivashka hat in 4 Sätzen gegen Jeremy Chardy gewonnen, nachdem der erst noch Aslan Karatsev aus dem Turnier genommen hatten. Trifft jetzt auf Jordan Thompson, der etwas überraschend gegen Kei Nishikori in 4 Sätzen gewonnen hat. Aljash Bedene gegen Yoshihito Nishioka, nachdem der das Husarenstück geschafft hatte, gegen John Isner in 5 Sätzen zu gewinnen, hatte er dann vor dem Match auf den sozialen Medien dann auf Japanisch gepostet, man konnte es übersetzen, dass er, ja, dass ihm eigentlich alles wehtut von den ganzen Returns, die er gegen Isner annehmen musste. Und dann verliert er 1-6, 0-6, 2-6, der arme Junge, Yoshihito Nishioka. Und Bedene trifft jetzt auf Matteo Berrettini, der hat in 3 Sätzen gegen Botic van de Sandsrulp gewonnen. Bedene ist klarer Außenseiter meiner Meinung nach, aber hat jetzt hier 2 Gegner aber so richtig schön weggefiedelt.
Ja, hat aber am Ende wahrscheinlich nicht den Aufschlag, um gegen Berrettini mitzuhalten. Im Berrettini glaube ich nicht, dass der mehr als ein Aufschlagspiel verlieren wird in dem Match. Und Bedene ist halt einer wirklich guter, stylischer Spieler, aber am Ende ein klein bisschen zu harmlos. Ich denke, da wird er nicht wirklich eine Chance am Ende gegen Berrettini haben. Und Berrettini, ja, wir wussten, der hat eine gute Auslosung und jetzt hat er wirklich eine gute Auslosung gehabt. Also der darf sich nicht über seine ersten 4 Runden beschweren.
Nein, das darf er auf gar keinen Fall. Jetzt müssen wir noch in die obere Hälfte gucken. Da hatten wir sehr viele klare Ergebnisse. Novak Djokovic zum Beispiel gegen Kevin Anderson 3x6-3. Er trifft jetzt auf Dennis Kudler. Der hat gegen Andreas Seppi in 3 Sätzen gewonnen. Christian Garin hat gegen Mark Polmans gewonnen, trifft auf Pedro Martinez. Der hat gegen Gael Monfils überraschend in 4 Sätzen gewonnen. Diego Schwartzmann ist weiter in 4 Sätzen, hat hinterher dann gesagt, dass sein Idol Gabriela Sabatini sei, weil die auf Rasen auch immer so richtig gut klargekommen war. Diego Schwartzmann trifft jetzt auf Marton Fucsovics, der profitierte von der Aufgabe von Jiří Veselý. Fabio Fognini fühlt sich hier anscheinend auch richtig pudelwohl, hat in 4 Sätzen gegen Laszlo Djere gewonnen und trifft jetzt auf Andrei Rublev. Rublev gegen Fognini, auf das Match freue ich mich ja schon. Das muss ich ja ganz offen zugeben.
Ja, das dürfte auch ein Spaß werden. Also Rublev ist da der Favorit, das ist keine Frage, aber Fognini ist ja einfach jemand, der A, sich sehr gut bewegen kann und B, ein wunderbares Ballgefühl hat. Keine schlechten Voraussetzungen für den Rasen. Er hat allerdings ein großes Problem. Sein Aufschlag ist wirklich harmlos. Und das ist bei Rublev nicht der Fall. Und von daher, er muss wahrscheinlich hoffen, dass Rublev einen schwachen Aufschlagstag hat. Und dann wird Fognini Chancen in dem Match bekommen. Das wäre natürlich was, wenn Fognini hier richtig weit in diesem Turnier käme.
Er hat jetzt zum wiederholten Mal die Chance, das erste Mal in seiner Karriere ins Achtelfinale in Wimbledon einzuziehen, Fabio Fognini. Ich fände es lustig. Also ich fände es wirklich lustig.
Aber erst auf jeden Fall. Also wenn wir Fognini hier irgendwie dann im Viertelfinale gegen Djokovic sehen, dann wissen wir wenigstens, dass der Troll da ist. Und ja, das wäre sicherlich unterhaltsam.
Dann müssen sie die Türen aber auch breiter machen auf dem Center Court, damit er da noch durchpasst. Fabio Fognini. Aber wir werden das mal absehen. Wir müssen erstmal die dritte Runde abwarten. Francis Tiafoe, auch der zeigt sich in richtig guter Form gegen Wojciech Pospisil in 3 Sätzen gewonnen, trifft auf Karen Khachanov. Dan Evans hat auch in 3 Sätzen gewonnen gegen Dusan Lajovic, trifft jetzt morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, auf dem Center Court auf Sebastian Korda. Auch ein Match, auf das man sich sehr freuen kann. Und dann haben wir noch Denis Shapovalov gegen Andy Murray. 3. Match auf dem Center Court. Inzwischen kriegt Andy Murray nur noch die Late-Night-Vorstellungen. Aber wir sprechen immer, wenn wir über das Fazit von Grand-Slam-Turnieren sprechen, sprechen wir immer darüber, hatten wir das besondere Match. Wir hatten es jetzt bei den Frauen schon mit Kerber gegen Sorribes Tormo und wir hatten es bei den Männern vielleicht bei Match Andy Murray gegen Oscar Otte. Wie unterhaltsam war dieses Match und wie unterhaltsam wurde es auch von Oscar Otte geführt? Wir hatten vorher gesagt, eigentlich hat er doch ein richtig gutes Spiel für den Rasen. Er hat nicht viel Spin in seinen Aufschlägen. Die können als Waffe da sein. Er kann unglaublich variabel spielen. Er kann ans Netz gehen und all das hat er Andy Murray gezeigt und führte mit 2-1 Sätzen. Und Andy Murray hat hinterher dann erzählt, dass er so eine kleine Taktik sich aufbauen musste. Er brauchte die Zuschauer. Und dann hat er sich 3-4 rausgesucht, Zuschauende, und hat die angestarrt und hat sich anfeuern lassen von den Zuschauern. Und das übertrug sich dann aufs gesamte Publikum. Und dann hatten wir eine ganz, ganz besondere Stimmung dann auch. Es wurde unter dem Flutlicht auf dem Center Court in Wimbledon beendet und Andy Murray zieht in 5 Sätzen in die 3. Runde ein. Es war das besondere Match bei den Männern bislang.
Ja, und jetzt hat Otte was für die Kinder und Enkelkinder.
Ja.
Also gegen Murray, vor allem den Murray im Spätherbst seiner Karriere, der aber immer noch dieses ganze Charisma hat, gegen den zu spielen, klar, hätte es wahrscheinlich am liebsten gewonnen, aber trotzdem ist das ja was er mitnehmen kann. Und er hatte schon bei dem French Open diese 5-Satz-Niederlage gegen Zverev, das war ein ganz anderes Match gewesen, noch anders verlaufen, waren auch nicht so viele Leute da und hier hat er dann den wahrscheinlich schon noch besondersten Court der Welt bekommen mit Leuten, die dann halt frenetisch auf Murray in diesen letzten beiden Sätzen abgegangen sind. Und zwar irgendwo eine Chance vertan für Otte, aber ich denke, ein Erlebnis fürs Leben gewonnen.
Absolut. Ich meine, er hat noch nie vor so vielen Zuschauern gespielt. 14.000 oder wie viel da gestern Abend da waren. Er hat noch nie vor so einer Stimmung gespielt. Natürlich gibt es auch auf Challenger-Turnieren besondere Matches etc., aber das kannst du halt nicht vergleichen mit dem Center Court in Wimbledon. Und dann spielt er auch noch gegen den ganz großen Helden aus dem United Kingdom, gegen Andy Murray, der hier schon 2-mal gewonnen hat, das Turnier. Also das ist eine besondere Geschichte und er hat es auch hinterher in der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, ja, natürlich hätte ich es gerne gewonnen, aber ich habe gegen eins meiner Idole gespielt und habe dem eine gute Show geboten, habe den Zuschauern eine gute Show geboten und dann war es dann am Ende wirklich okay, dass er verloren hat. Murray gegen Shapovalov, bin sehr gespannt, ob Murray die Kraft hat und auch die Fitness hat, um da wieder dann einen guten Kampf anzubieten. Shapovalov ist sicherlich der klare Favorit, oder?
Ja, und Murray muss da einen Kampf draus machen. Also wenn es nur noch darum geht, wer schlägt den Ball beeindruckender, wer geht schneller auf den Winner, dann gewinnt Shapovalov das. Shapovalov ist allerdings jemand, den man natürlich aus dem Rhythmus bringen kann. Und wenn Murray schafft, dann unruhiges Match draus zu machen und eben Shapovalov in Fehler hineinzuzwingen, dann könnte das schon eng werden. Aber ja, Shapovalov muss der Favorit sein nach den Leistungen der letzten Jahre, auch wenn er noch nicht den einen großen Durchbruch hatte, wird er hier zumindest ein Match bekommen, das sich wahrscheinlich so anfühlen wird.
Murray muss ein bisschen eine Hinterhofrauferei daraus machen.
Ja, eine andere Chance, glaube ich, hat er ehrlicherweise kaum noch gegen die besseren Spieler in den Top 100 und de facto ja auch nicht mehr gegen Otte. Also Otto ist wahrscheinlich mittlerweile ein ähnlich guter Tennisspieler wie Murray, aber Murray hat natürlich unglaublich viel Erfahrung und auch Gefühl für so ein Match. Das wird ihm auch gegen Shapovalov helfen, aber Shapovalov schlägt halt wirklich nochmal einen ganz anderen Ball.
Ein Match, was jetzt wir in der 3. Runde sehen, ist dann auch relativ spät am Abend, jetzt heute bzw. morgen, wann ihr es auch immer hört. Roberto Bautista gut gegen Dominik Köpfer. Köpfer gewonnen gegen Sun Wukwon in 5 Sätzen. Da hat er in diversen Sätzen hatte er die Möglichkeit, das Ganze abzukürzen, hat sich also selber so ein bisschen in mehr Arbeit reingebracht, hat am Ende dabei in 5 Sätzen gewonnen und trifft auf Roberto Bautista gut, der sich selber auch sehr, sehr schwer getan hat gegen Miomir Kecmanovic. 6-3, 6-3, 6-7, 3-6, 6-3. Bautista Agut, den wir hier ja auch ins Halbfinale getippt haben, beziehungsweise du hast ihn auf jeden Fall ins Halbfinale getippt, ich weiß nicht, wo ich ihn hatte, aber Bautista Agut ist sicherlich der Favorit gegen Dominik Köpfer, aber Köpfer und das haben wir nach der ersten Runde schon gesagt, der baut sich hier inzwischen eine ganz, ganz solide Karriere auf und kämpft um die Top 50. Und das finde ich eine ziemlich coole Geschichte bei ihm.
Ist es. Und Bautista Gut ist nicht unbesiegbar. Aber Köpfer müsste hier was schaffen, was ihm dann zum Beispiel bei den French Open nicht gelungen ist. Da war Roger Federer auch schlagbar, aber hat dann halt durch seine ganze Erfahrung das Match doch an sich ziehen können. Wusste, wann er Gas geben musste und vielleicht Zeit ist, einfach mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen und hat einfach ein Gefühl für. Und Bautista Agut hat das mittlerweile auch und wird auch wissen, wie man ein Fünf-Satz-Match gestaltet. Also ich kann mir vorstellen, dass Köpfer da ein, zwei Sätze auch gewinnen kann und dann aber unter Umständen ein bisschen überpaced. Und dass Bautista Agut das dann doch für sich entscheidet, aber unschlagbar ist Bautista Agut nicht. Die Form ist nicht wie vor zwei Jahren, auch wenn er schon ein richtig guter Rasenspieler ist.
Das Order of Play für morgen. Ons Jabeur gegen Garbiñe Muguruza um 14.30 Uhr auf dem Center Court. Danach Dan Evans gegen Sebastian Korda und dann Denis Shapovalov gegen Andy Murray. Auf dem Court 1 Lyudmila Samsonova gegen Sloane Stephens. Danach Novak Djokovic gegen Dennis Kudla und dann Elise Mertens gegen Madison Keys. Auf dem Zweier Karolina Pliskova gegen Teresa Martinschowa ab 12 Uhr. Dann Maria Osorio Serrano gegen Arina Sabalenka und dann Köpfer gegen Bautista Agut. Ich würde jetzt mal sagen, so gegen 16, 16.30 Uhr, das Spiel zwischen Dominik Köpfer und Roberto Bautista Agut. Da erwartet uns ein guter Tag, aber ich glaube, so der zweite Tag von diesen, also die anderen Hälften jeweils, die sind so ein bisschen, da ist noch ein bisschen mehr Dampf drin, habe ich das Gefühl.
Ja, wobei wir dann ja eben wirklich in Wimbledon das Phänomen bekommen, dass dann ab Montag quasi alles gleichgeschaltet wird. Dann haben wir diesen Manic Monday zum letzten Mal, wo die beiden Hälften miteinander vereinigt werden und dann geht es ja immer abwechselnd mit Viertel, Halbfinale, Damen, Herren weiter, aber ja, es fällt hier, finde ich, auch schon auf, dass der quasi zweite Tag der bessere Tag ist.
Wir haben den Zeitplan wieder drin und ich hatte ernsthaft zwischendurch ein bisschen Sorge, dass wir am Sonntag Tennis sehen, aber zum letzten Mal wird es den Middle Sunday geben, wo kein Tennis gespielt wird. Ab nächstem Jahr gibt es den Middle Sunday nicht mehr und dann gibt es den Manic Monday nicht mehr und ich weiß nicht, ob sich die Organisatoren da nicht ins eigene Fleisch schneiden. Andererseits ist es ein weiterer Tag, an dem man Tickets verkaufen kann.
Genau. Und wahrscheinlich sind die TV-Rechte auch einiges teurer, wenn man noch einen Sonntag anbieten kann.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Das war auf jeden Fall unsere zweite Zusammenfassung zur zweiten Runde hier in Wimbledon. Morgen gibt es keinen Podcast. Morgen gibt es allerdings, beziehungsweise heute um 16 oder 17 Uhr, das wissen wir noch nicht zu 100%, gibt es ein Instagram Live mit Moritz Lang. Der ist im Moment in Quarantäne als Erstkontakt in Wimbledon, in London vor Ort. Das tut mir leid. Er ist noch ein paar Tage dort in Quarantäne. Deswegen hat er gesagt, hier komm, lass uns das mal machen. Ich habe Langeweile. Also Instagram Live, @chipundcharge ist unser Account. Dort könnt ihr uns dann natürlich auch bei Twitter und bei Facebook folgen. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Downloaden und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.